Das internationale Klima kann kaum günstiger sein. Bundeskanzler Helmut Kohl begegnet Michail Gorbatschow am 24. Oktober im Facettensaal des Kreml. In seiner nicht ohne Kritik aufgenommenen Tischrede weicht Kohl dem schwierigen Thema der deutschen Teilung nicht aus.
Wir wissen, dass das Ziel der Einheit nur mit Zustimmung der für Deutschland als Ganzes verantwortlichen Mächte zu erreichen sein wird. Für uns sind Krieg und Gewalt kein Mittel der Politik. Dennoch bleibt wahr, diese Teilung ist widernatürlich und der Zusammenhalt der Deutschen ist eine geschichtliche, eine menschliche Realität, an der auch Politik nicht vorbei kann. Wir achten die bestehenden Grenzen, doch wir wollen, dass alle Deutschen wie alle Europäer ihr Schicksal frei wählen und in gemeinsamer Freiheit zueinander finden können. Herr Generalsekretär, mit meinem Besuch heute und mit Ihrem Gegenbesuch im nächsten Jahr bringen wir unsere gemeinsame Entschlossenheit zum Ausdruck, das deutsch-sowjetische Verhältnis aus möglichst vielen Feldern zum beiderseitigen Nutzen voranzubringen.
Bundesverteidigungsminister Scholz hat während des Kanzlerbesuchs in Moskau Gelegenheit zu einem Vortrag vor der sowjetischen Militärakademie. Auch er packt ein heißes Eisen an.
Für uns drückt sich in diesen Fähigkeiten der Streitkräfte des Warschauer Pakts eine bedrohliche Invasionsfähigkeit aus, auf die ein neues strategisches Denken rasch verzichten sollte.
Anfang November zieht der Bundeskanzler ein Resümee seiner Moskau-Reise und stellt fest,
wenn diese Politik der sowjetischen Führung für uns alle und nicht zuletzt für uns Deutsche mehr Chancen zur Verständigung und Zusammenarbeit bietet, findet sie unsere Sympathie und Zustimmung. Wir sind bereit, bei einem klaren Verständnis und einem offenen Gespräch auch darüber, der fortbestehenden Unterschiede in den politischen und gesellschaftlichen Ordnungen durch praktische Zusammenarbeit im Interesse der Menschen unseren Beitrag zu leisten, diese Politik voranzubringen. Denn, meine Damen und Herren, ich will dies unterstreichen, ein Erfolg dieser Politik liegt langfristig auch in unserem Interesse.
Zu euphorischen Perspektiven freilich mag sich der Kanzler nicht verleiten lassen. Eine Woche später, vor der Nordatlantischen Versammlung in Hamburg, mahnt er:
Eine angemessene eigene Verteidigungsanstrengung ist auch in Zukunft unverzichtbar. Und zurzeit ist auch noch nicht zu erkennen, dass die Sowjetunion die Modernisierung ihrer Waffensysteme verlangsamt hätte. Das Bündnis braucht auch künftig ein ausgewogenes System, ein ausgewogenes Verhältnis von nuklearen und konventionellen Streitkräften. Und wir können unsere Strategie nicht darauf ausrichten, was möglicherweise morgen oder übermorgen auch hoffentlich sein wird. Wir müssen uns an dem orientieren, was jetzt und heute ist.
Anfang Dezember hat Michail Gorbatschow in der Frage der Abrüstung erneut die Initiative ergriffen. Seine Vorschläge zielen darauf ab, das mittlerweile eingestandene Übergewicht der Sowjetunion im konventionellen Bereich zu reduzieren. Dazu äußert sich Bundesaußenminister Genscher optimistisch.
Ich glaube, dass jetzt wirklich die Chance besteht, ein neues Kapitel in der Abrüstungspolitik aufzuschlagen.
General Altenburg behält zum gleichen Thema kritische Distanz.
Denn der Gorbatschow-Vorschlag bewegt sich in die Richtung, um Asymmetrien abzubauen. Aber er erreicht nicht den Abbau der Asymmetrien. Das ist das Ziel, das wir weiterhin anstreben und das wir uns wohl beide richtig bewegen.
Hoffnungen für eine Zukunft in Frieden und Freiheit beziehen die Völker nicht nur aus dem Fortschritt der Abrüstungsbemühungen der Supermächte. Perestroika und Glasnost sind die beiden Schlagworte für eine Entwicklung, die längst über das Territorium der Sowjetunion hinaus den gesamten Ostblock ergriffen hat. Für westliche Ohren sind die Nachrichten, die hier begierig aufgegriffen werden, immer noch kaum zu glauben.
Am 26. Mai verabschiedet der oberste Sowjet ein Gesetz über die Reform des Genossenschaftswesens, mit dem die Genossenschaften ab dem 1. Juli den Staatsbetrieben rechtlich gleichgestellt werden.
Fast 5000 Delegierte der 19. All-Unions-Konferenz der KPdSU diskutieren vom 28. Juni bis 3. Juli mit bisher nie dagewesener Offenheit über den Reformkurs Gorbatschows. Sie billigen tiefgreifende Veränderungen im politischen System des Landes.
Ende August demonstrieren in den baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen Hunderttausende für eine größere Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Moskau.
Die Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan, die sich an der Zugehörigkeit der Region Bergkarabach zu Aserbaidschan entzünden, beschäftigen die Parteiführung in Moskau das ganze Jahr hindurch.
Unruhen wie diese, denkbar geworden erst im Zeichen der Umgestaltung und der Öffnung zu mehr Transparenz, können den Weg Gorbatschows zum Ausbau seiner Macht aber nicht beeinflussen. Am 30. September wird Gegenspieler Ligatschow auf einen denkbar undankbaren Posten abgeschoben. Einen Tag später macht Gromyko den Platz des Staatsoberhauptes für Gorbatschow frei.
Neue Zeichen des Wandels beeindrucken den Westen. Sacharow darf in die Vereinigten Staaten reisen. Alexander Dubček, der Mann des Prager Frühlings, reist nach Italien.
Kaum ein Land des Ostblocks bleibt unberührt von dem großen Prozess der Umgestaltung, den Gorbatschow in Bewegung gesetzt hat.
Polen erlebt im Mai eine neue Streikwelle, bei der es um höhere Löhne und um die Wiederzulassung der verbotenen Gewerkschaft Solidarität geht. Unter dem Druck der Ereignisse gewinnen profilierte Reformer die Oberhand in der polnischen Parteiführung.
In Jugoslawien kommt es zur Gründung eines slowenischen Bauernbundes, einer von der KP unabhängigen Partei.
Alle Spitzenfunktionen der ungarischen KP werden von Reformpolitikern eingenommen. Es entsteht die unabhängige, demokratische Gewerkschaft wissenschaftlicher Arbeiter. Und zum ersten Mal nach 43 Jahren reist ein ungarischer Partei- und Regierungschef in die USA.
Am 30. November tritt Lech Wałęsa im polnischen Fernsehen auf. Zum ersten Mal seit 7 Jahren, nämlich seit der Verhängung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981.
Nur die DDR-Führung hält Distanz zu allen Veränderungen, die von der sowjetischen Reformpolitik ausgehen. Das geht so weit, dass im November die sowjetische Zeitschrift Sputnik wegen verzerrender Beiträge zur Geschichte in der DDR verboten wird. 5 sowjetische Filme verschwinden aus den Kinos. Und das ganze Jahr hindurch halten die Auseinandersetzungen zwischen Staatsgewalt und kritischen Kirchenmitgliedern an.
Völlig aber kann sich auch die DDR-Führung nicht dem Geist von Glasnost entziehen.
Johannes Rau, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, eröffnet in Ost-Berlin eine Beuys-Ausstellung. Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth diskutiert in der DDR Probleme der AIDS-Bekämpfung. Auf einer Konferenz des New Yorker Instituts für Ost-West-Sicherheitsstudien hält Bundesaußenminister Genscher erstmals eine außenpolitische Rede in Potsdam. Am 6. August spricht Eberhard Diepken als erster regierender Bürgermeister Berlins auf einer öffentlichen Veranstaltung in der DDR. Vor Wissenschaftlern und Militärs der DDR spricht Oskar Lafontaine, Ministerpräsident des Saarlandes, über die Gesellschaft der Zukunft.
Im März hatte sich Oskar Lafontaine zur Verhaftungswelle in der DDR geäußert. Dabei bezog er sich auf das Grundsatzpapier von SPD und SED über ein besseres Miteinander der Systeme.
Die neuerlichen Verhaftungen von Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Recht auf Meinungsäußerung in Anspruch genommen haben oder in Anspruch nehmen wollen, durch Staatsorgane der DDR, sind mit dem Geist dieses Grundsatzpapiers nicht zu vereinbaren. Wir fordern daher die zuständigen Stellen in der DDR auf, die Verhafteten wieder freizulassen.
Am 10. Oktober werden in Ost-Berlin erneut 80 Personen festgenommen, die gegen staatliche Zensur bei evangelischen Kirchenzeitungen demonstriert haben.
Vorsichtige Öffnung dann und wann. Verhaftungen, wenn es den Staatsorganen notwendig erscheint. Proteste, Gespräche. Grundlegenden Wandel hat es in diesem Jahr im deutsch-deutschen Verhältnis nicht gegeben. Vielleicht auch nicht geben können.
Andere Themen lieferten sensationellere Schlagzeilen. 1988 war nicht nur das Jahr der Annäherung und der Abrüstung, war nicht nur eine Zeitspanne voller Skandale und Ärgernisse auf Länderebene. 1988 war ebenfalls, und das zählt mehr, ein Jahr der Selbstfindung, der Vergangenheitsbewältigung. Auch in der Kontroverse, die Bundestagspräsident Philipp Jenninger mit seiner unglücklichen Rede im Deutschen Bundestag heraufbeschwor.
In der Erinnerung an die sogenannte Reichskristallnacht hatte Heinz Galinski, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, am 8. November gemahnt:
Wir wollen verhindern, dass sich unter ähnlichen Vorzeichen irgendwann einmal wieder ein solches Unrechtssystem etablieren kann. Deshalb mahnen wir immer wieder und werden nicht müde zu erinnern.
Am 9. November sagt Bundeskanzler Helmut Kohl in der Frankfurter Westend-Synagoge zum gleichen Thema:
Wenn die Menschen von heute, und dies ist meine Überzeugung,
sind eben nicht besser oder mutiger als die Menschen damals. Nur stehen wir heute nicht vor der Alternative, entweder durch Wegschauen oder Mitmachen in Schuld verstrickt zu werden oder durch Auflehnung uns selbst in Gefahr zu bringen.
Versöhnliche Worte findet Ben Ari, der scheidende Botschafter Israels, als er am 9. November interviewt wird.
Ich glaube, dass beide Seiten sich sehr bemüht haben, ein neues Verhältnis zu schaffen auf dem Hintergrund, die wir heute gesehen haben und an die wir uns erinnert haben. Ich glaube, das Verhältnis ist von beiden Seiten menschlich positiv.
Am 10. November versammelt sich der Deutsche Bundestag zu einer Gedenkfeier. Er spricht Bundestagspräsident Philipp Jenninger. Was als ernste Suche nach den Ursachen der Tragödie der Juden in Deutschland beginnt, endet mit einem Eklat. Jenninger hat es nicht verstanden, sich von seinen Zitaten klar genug zu distanzieren.
Die Jahre von 1933 bis 1938 sind selbst aus der distanzierten Rückschau und in Kenntnis des Folgenden noch heute ein Faszinosum für die Deutschen, die die Weimarer Republik überwiegend als eine Abfolge außenpolitischer Demütigungen empfunden hatten, musste dies alles wie ein Wunder erscheinen. Machte nicht Hitler wahr, was Wilhelm II. Nur versprochen hatte, nämlich die deutschen herrlichen Zeiten entgegenzuführen? War nicht wirklich von der Vorsehung außer Welt ein Führer, wie er nur einem Volk nur einmal in 1000 Jahren geschenkt wird? Und was die Juden anging, hatten sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt, so hieß es damals, die ihnen nicht zukam? Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Hatten sie es nicht vielleicht sogar verdient, in ihre Schranken gewiesen zu werden? Und vor allem entsprach die Propaganda, abgesehen von wilden, nicht ernstzunehmenden Übertreibungen, nicht doch in wesentlichen Punkten eigenen Mutmaßungen und Überzeugungen, als besonders verhängnisvoll erwies sich die Instrumentalisierung der Darwinschen Lehre durch die Propagandisten des Antisemitismus. Hier war endlich das Rüstzeug, um dem Geraune von der jüdischen Weltverschwörung und dem ewigen Kampf der Rassen ein wissenschaftliches Mäntelchen umzuhängen. Hier das Gesunde, Starke, Nützliche, dort das Krankhafte, Minderwertige, Schädliche, jüdische Verwesung, das Ungeziefer, von dem es sich durch Ausmerzung und Vernichtung zu befreien war.
Nach der Rede formulierte Otto Schily, was viele dachten.
Wenn sich Herr Jenninger ernsthaft prüft, dann sollte er sein Amt aufgeben. Ich bin der Überzeugung, dass er nicht aus schlechten Absichten so geredet hat, aber dass diese Rede in hohem Maße verunglückt ist.
Für die SPD äußert sich Hans-Jochen Vogel.
Ich ziehe nicht, und das gilt auch für meine Fraktion, die innere Einstellung des Redners zu dem damaligen Geschehen in Zweifel. Aber wir bezweifeln, ob wesentliche Passagen dessen, was gesagt wurde, dem gerecht geworden sind, was der Anlass an gedanklicher und sprachlicher Einfühlung und Sorgfalt von einer Rede erfordert, die in einer solchen Stunde für das gesamte Parlament und damit für unser ganzes Volk gehalten wird.
Michael Fürst, stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden, stellt sich vor Jenninger.
Ich bin nicht der Auffassung, dass der Präsident zurücktreten sollte in dieser Angelegenheit. Ich sehe die Sache etwas anders. Ich meine, dass der Präsident eine sehr deutliche, wenn auch in einer gewissen Brutalität, aber eine sehr deutliche Bestandsaufnahme der damaligen Zeit gemacht hat. Er hat aufgelistet, buchhalterisch aufgelistet, was man damals gedacht hat, wie man vorgegangen ist. Wenn dies aufgrund des Vortrages nicht so deutlich herausgekommen ist, so ist sie sicherlich ein Manko, sollte aber nicht dazu führen, dass von unserer Seite aus, von Seiten der Juden aus, wobei ich hier meine höchstpersönliche Meinung aber abgebe, etwas gefordert wird.
Der Bundestagspräsident zieht die Konsequenzen. Am 11. November gibt Vizepräsidentin Annemarie Renger Jenningers Entschluss bekannt.
Herr Dr. Jenninger hat mir Folgendes geschrieben. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten des Deutschen Bundestages und gebe dazu folgende Erklärung. Die Reaktionen auf meine gestrige Ansprache vor dem Deutschen Bundestag haben mich erschreckt und sie bedrücken mich auch. Meine Rede ist von vielen Zuhörern nicht so verstanden worden, wie ich sie gemeint hatte. Ich bedauere das zutiefst. Und es tut mir sehr leid, wenn ich anderen ihren Gefühlen verletzt habe. Während meiner ganzen politischen Laufbahn, zuletzt als Präsident des Deutschen Bundestages, habe ich mich in besonderer Weise für die Aussöhnung mit den Juden und für die Lebensinteressen des Staates Israel engagiert. Ich war stets ein kompromissloser Gegner jeder Form totalitärer Herrschaft, nicht zuletzt wegen der Erfahrungen meiner Eltern unter dem NS-Regime, die gegen die Diktatur eingestellt waren und dafür Nachteile in Kauf nehmen mussten. Es ist wichtig, dass das Amt des Bundestagspräsidenten keinen Schaden leidet. Ich muss davon ausgehen, dass viele Kolleginnen und Kollegen mir das für meine Amtsführung notwendige Vertrauen nicht mehr entgegenbringen. Aus diesem Grunde erkläre ich meinen Rücktritt vom Amt des Bundestagspräsidenten. Meine Damen und Herren, der Ältestenrat hat soeben dem scheidenden Präsidenten Philipp Jenninger seinen Dank und seinen Respekt ausgesprochen.
In einem Interview gibt Jenninger seiner Betroffenheit Ausdruck.
Das hat mich sehr betroffen gemacht und erschrocken. Anfangs habe ich sie nicht verstanden, die Reaktion. Aber ich muss einräumen, dass es sicherlich Gründe gibt, anders zu reagieren. Und ich bedauere sehr, dass ich auch manche Gefühle damit verletzt habe. Man muss daraus lernen, nicht alles darf man beim Namen nennen in Deutschland.
Zwei Wochen später wählt der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit Rita Süssmuth, die bisherige Bundesgesundheitsministerin, zur neuen Bundestagspräsidentin. Sie erklärt:
Sie haben heute zum zweiten Mal eine Frau an die Spitze des Parlaments gewählt. Ich freue mich darüber, dass sich damit eine Tradition auszubilden beginnt, von der ich hoffe, dass sie auch anderen Frauen Mut macht, politische Verantwortung zu übernehmen. Weil ich die hohen Maßstäbe achte, die stets die Amtsführung des Präsidenten des Deutschen Bundestages bestimmt haben, bedeutet auch dieses Amt für mich in erster Linie politisches Engagement und vorbildliche Arbeit im Dienst aller Bürger unseres Landes.
Ende Januar schauten Deutschland und Frankreich gemeinsam auf 25 Jahre deutsch-französische Verständigung und Freundschaft zurück. Anlässlich einer Feier in Paris würdigte frühere Bundesaußenminister Gerhard Schröder den 1963 geschlossenen Freundschaftsvertrag.
Er bleibt ein Eckstein der europäischen Entwicklung. Frankreich und Deutschland, Deutschland und Frankreich sind die größten Partner in Europa und ohne sie wird nichts gehen in Europa.
Bundeskanzler Helmut Kohl blickt über die deutsch-französische Zusammenarbeit hinaus auf den europäischen Binnenmarkt.
Auch die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion wird maßgeblich von der deutsch-französischen Zusammenarbeit abhängen. Ein ganz entscheidender Schritt dazu wird sein, bis 1992 in der Europäischen Gemeinschaft den Binnenmarkt durchzusetzen.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ob vor dem Europaparlament in Straßburg oder zur Eröffnung der Hannover Messe, wirbt der Kanzler für die Verwirklichung des EG-Binnenmarktes mit seinen 320 Millionen Bürgern. In Straßburg sagt er:
Die Verwirklichung des Binnenmarktes bis 1992 stellt die Herausforderung für die Gemeinschaft seit Gründung der Gemeinschaft dar. Der Binnenmarkt verlangt von allen unseren nationalen Volkswirtschaften erhebliche Anpassungen. Es ist aber für die ganze Gemeinschaft eine unverzichtbare Basis, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. Auch, und dies weiß ich aus meiner Problematik zu Hause und meinen täglichen Erfahrungen, wenn dies uns allen in den einzelnen Mitgliedstaaten schwerfällt, müssen wir um der Zukunft unserer Länder und der Gemeinschaft diese Chance nutzen.
In der deutschen Wirtschaft finden die Kanzlerworte Widerhall. In wichtigen wirtschaftspolitischen Reden klingt immer wieder die Sorge an, dass sich weite Teile der deutschen Industrie dem Thema Binnenmarkt nur zögerlich nähern und den Herausforderungen des großen gemeinsamen Marktes am Ende möglicherweise nicht gewachsen sein werden.
Gleichzeitig wächst die Sorge um den Standort Bundesrepublik. Heftige Diskussionen entbrennen um Flexibilität und Wochenendarbeit, um Themen also, die in westlichen Nachbarländern kaum eine Rolle spielen.
Oskar Lafontaine, der saarländische Ministerpräsident, entfacht eine hitzige Debatte in seiner Partei, der SPD, und mit den Gewerkschaften durch seine Äußerung, dass die 35-Stunden-Woche auch ohne vollen Lohnausgleich denkbar sei.
Björn Engholm, zu diesem Zeitpunkt noch Spitzenkandidat seiner Partei vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, äußert sich diplomatisch.
Lafontaine fordert neues Denken und erfordert Umdenken. Das geht, wie man in diesen Tagen sieht, notwendig nie ohne Blessuren ab. Wer eingetretene Pfade verlassen will, der kämpft auch gegen die Trägheit von Gedanken. Der muss die verkehrten Regeln des Mikado-Spiels in der Politik, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, wieder umdrehen. Nur wer sich bewegt, auch wenn es weh tut, kann gewinnen.
Bundeswirtschaftsminister Bangemann wird da schon deutlicher.
Herr Lafontaine hat begonnen mit einer Diskussion, die überfällig war. Nicht für uns alle, sondern in seiner Partei. Ich will das wirklich nicht ironisch kommentieren. Ich begrüße das ausdrücklich und zwar ganz ehrlich. Nicht in dem Sinne, wie Franz Josef Strauß am letzten Wochenende in München gesagt hat, er wolle ihn nicht loben, um ihm nicht weiter zu schaden. Sondern ich glaube, dass er einen richtigen Ansatz gefunden hat und dass es wichtig ist, dass in seiner Partei und vor allen Dingen auch in den Gewerkschaften diese alten Klassenkampfrituale endlich mal aufgegeben werden. Ich habe auch nichts Grundsätzliches gegen Arbeitszeitverkürzungen.
Lafontaine hat wichtige Denkanstöße geliefert. Er ist gelobt und angefeindet worden. Aber der Denkprozess geht weiter.
Mehr als in anderen Jahren waren wirtschafts- und sozialpolitische Themen Gegenstand der öffentlichen Diskussion in Deutschland. Steuerreform und Gesundheitsreform sorgten für Zündstoff. Die Quellensteuer brachte die Gemüter in Wallung, obwohl sie bei Kapitalerträgen aus Aktienbesitz seit Jahrzehnten gehandhabt wird. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg meinte denn auch zu diesem Thema:
Ist nicht eine neue Steuer für Bürger. Manch einer, der laut protestiert, muss sich mal dann im stillen Kämmerlein fragen, ob er bisher seinen gesetzlichen Verpflichtungen auf Besteuerung von Zinserträgen nachgekommen ist.
Ein Stein des Anstoßes ist die Steuerreform auch für die Bundesländer. Der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht fordert ein Strukturprogramm zur Unterstützung der ärmeren Bundesländer. Die Diskussion darüber bleibt bis zum letzten Tage kontrovers. In der abschließenden Bundesratsdebatte sagt Oskar Lafontaine:
Die Steuerreform ist für die Länder und Gemeinden nicht verkraftbar. Ein Großteil der Gemeinden wird haushaltsmäßig Schwierigkeiten haben. Schwierigkeiten in einem Ausmaß, wie wir sie nach dem Kriege noch nicht gekannt haben. Die Bundesländer haben versucht, sich in ihrer Mehrheit zu helfen. Aber das avisierte Gesetz wird nicht ausreichen, um die strukturellen Finanzprobleme der Bundesländer zu lösen. Das Steuerreformgesetz wird von der großen Mehrheit der Bevölkerung, von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Weil die Bevölkerung erkannt hat, dass dieses Gesetz einer Minderheit, den Gutverdienenden in unserer Gesellschaft, nützt, aber die große Mehrheit zusätzlich belastet.
Am gleichen Tag, am 8. Juli, billigt der Bundesrat gegen die Stimmen der SPD-regierten Länder das Steuerreformgesetz und das Strukturprogramm.
Der hohe Rang der föderativen Struktur der Bundesrepublik ist in diesem Jahr auf mannigfaltige Weise sichtbar geworden. In Bonn, bei der Vorbereitung wichtiger Reformvorhaben für Gesundheitswesen und Bundespost und in den Ländern selbst.
Mit Spannung werden die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 20. März erwartet. Die CDU erringt mit 49,2% der Stimmen die absolute Mehrheit. Die FDP fällt auf 5,9% zurück. Die SPD erringt 32%. Am Wahlabend äußert sich Bundeskanzler Helmut Kohl zum Wahlsieg seiner Parteifreunde.
Erstens einmal, das Wahlergebnis ist ein großartiges Ergebnis für Lothar Späth. Er hat es verdient, er hat eine großartige Politik in diesen Jahren gemacht. Er hat das Vertrauen erneut bestätigt bekommen. Das ist ein großartiges Ergebnis für meine Freunde in Baden-Württemberg. Und selbstverständlich freut sich die gesamte Partei in allen Landesverbänden und im Bundesverband über dieses Ergebnis.
Für die SPD bekennt sich Spitzenkandidat Dieter Spörri zu seiner Niederlage.
Zunächst mal haben wir die zwei zentralen landespolitischen Ziele verfehlt, deutlich zuzunehmen und dadurch die absolute Mehrheit der CDU bei den Mandaten zu brechen. Das ist schiefgegangen. Ich trage hierfür als Spitzenkandidat die Verantwortung.
FDP-Spitzenkandidat Walter Döring gibt seiner Enttäuschung Ausdruck.
Und zunächst einmal ist tatsächlich festzuhalten, dass das Wahlergebnis für die FDP, für mich, für meine Parteifreunde mit Sicherheit eine riesengroße Enttäuschung ist.
Döring zieht die Konsequenzen und tritt zurück.
6 Wochen später wählt Schleswig-Holstein. Wahlkampf und Ergebnis stehen noch ganz im Schatten der Barschel-Affäre. Die SPD erhält mit 54,8% der Stimmen die absolute Mehrheit. Die CDU erreicht 33,3%. CDU-Spitzenkandidat Heiko Hoffmann sagt am Wahlabend:
Ich habe mich bemüht, Vertrauen zurückzugewinnen, Neuanfang und Neuorientierung zu geben. Ich will diesen Weg weitergehen, über den 8. Mai hinaus, aber ich trage für diese Wahlniederlage die Verantwortung.
Ebenfalls am Abend der Wahlniederlage bekennt sich CDU-Landesvorsitzender Gerhard Stoltenberg zu seiner Verantwortung.
Wir tragen die Verantwortung als Parteiführung und ich übernehme sie selbstverständlich in besonderer Weise. Ich will unterstreichen, dass wir nach den schlimmen Vorgängen und Erschütterungen des vergangenen Herbst mit Heiko Hoffmann einen Neuanfang begonnen haben. Ich will auch sagen, Heiko Hoffmann hat einen guten Wahlkampf geführt, er hat in überzeugender Weise die Konsequenzen aus dieser Affäre sichtbar gemacht. Aber die Erschütterung war offenbar noch zu lebendig im Bewusstsein sehr vieler Menschen. Das hat der SPD Rückenwind gegeben und uns doch ein schlechteres Ergebnis, als wir erwartet haben.
Wahlsieger Björn Engholm feiert das Kieler Ergebnis.
Wir haben eine Grenze nach oben durchbrochen, die, glaube ich, bisher keine Landespartei durchbrochen hat. Das heißt, wir haben Anklang gefunden in sämtlichen Teilen unserer Bevölkerung. Und das spricht für die Qualität meiner Partei. Er spricht für die Qualität meines Schattenkabinetts. Er spricht für die Mithilfe von Helmut Schmidt und Willy Brandt, Hans-Jochen Vogel, Oskar Lafontaine, für das Daumendrücken ganz vieler Leute in der DDR, die geschrieben haben. Also so viel Anteilnahme an einem solchen Wahlkampf haben wir noch nie gehabt. Es ist nicht mein persönlicher Verdienst. Es haben alle mitgewirkt und es ist eine Riesenverpflichtung.
2 Tage später tritt in Hamburg Bürgermeister Klaus von Donani zurück.
Dass es Spekulationen geben kann, ich sei wegen der Hafenstraße zurückgetreten. Dies ist nachweisbar falsch. Mein Brief vom November, damals auch der Kollege Pavelczyk, gekannt und gesehen. Und ich glaube, dass die sozialliberale Position, so habe ich auch an den Kollegen Vogel von der FDP und den Kollegen Runde von der SPD geschrieben, auf einem so sicheren Fundament steht, dass gerade dieser Zeitpunkt der geeignete Zeitpunkt für den Wechsel ist.
Am 8. Juni wird Henning Foscherau zum Nachfolger Donanis gewählt.
Klaus von Donani hat mir dies ja oft genug angekündigt, um nicht zu sagen angedroht. Wenn es mal soweit ist, dann bist du dran. Das war mir bewusst und ich mache es gern, freiwillig und hoffe, dass ich für die Stadt was leisten kann.
Noch einmal und auf gänzlich unerwartete Weise werden in diesem Jahr Rang und Bedeutung des föderativen Prinzips für das politische Leben der Bundesrepublik Deutschland deutlich, als Franz Josef Strauß stirbt. Friedrich Rothenpieler, Sprecher der Bayerischen Staatskanzlei, gibt den Tod des Ministerpräsidenten bekannt.
Ich habe heute die traurigste Aufgabe meines Dienstes erfüllt. Ministerpräsident Strauß ist von uns gegangen. Er ist heute um 11.45 Uhr im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg gestorben. Unter dem Eindruck dieses Ereignisses, meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur den einen Satz sagen. Deutschland hat einen großen Staatsmann verloren und Bayern seine Landesvater.
Politiker aller Parteien finden ehrende Worte für den großen Streiter. Bundeskanzler Helmut Kohl würdigt den Toten mit eindrucksvollen Worten.
Er war geprägt, wie so viele, aus der Kriegsgeneration. Er kam aus Gefangenschaft nach Hause und er gehörte zu jenen, die sich geschworen hatten, nie wieder Krieg, alles für die Freiheit einzusetzen. Und in diesem Sinne und aus dieser Überzeugung hat er unserem Lande gedient. Geprägt von einem christlichen Elternhaus und Zeit seines politischen Lebens der christlich-sozialen Idee und Überzeugung zugetan. Franz Josef Strauß war ein streitbarer Demokrat. Es gibt große Beweise in der Geschichte unserer Bundesrepublik Deutschland für diese Fähigkeit, in harter Auseinandersetzung den richtigen Weg der Politik zu finden. Er war einer, der hart agieren, reden, angreifen konnte. Er war auch einer, der viele Angriffe in diesen Jahren und Jahrzehnten erfahren hat. Wir in der Union sind mit ihm auch in schwierigen Tagen den Weg gemeinsam gegangen, aus unserer gemeinsamen Überzeugung, dem Vaterland zu dienen. Über 4 Jahrzehnte Dienst an unserem Land, das sind die Merkmale und die Umschreibung dieses Lebens eines bedeutenden Mannes, der als Politiker und Staatsmann für unser Vaterland seine Pflicht getan hat.
Eindrucksvoller noch als die wohlgesetzten Worte der Politiker sind die Stimmen aus dem Volk, die in diesen Tagen zu hören sind.
Für Bayern, Deutschland, die ganze Welt ein großer Verlust, weil es ist unwirklich, dass der Franz Josef Strauß nicht mehr in unserem Lande mitspricht in der Politik.
Ich bin eigentlich auch sehr betroffen, weil ich finde, Strauß gehörte zu Bayern.
Ich bin ziemlich betroffen davon, weil ja nicht nur der Franz Josef Strauß hier für Bayern das politische Leben geprägt hat, sondern auch bundesweit. Er war einer der wenigen Politiker, der auch die Politik von der unbequemen Seite gepackt hat.
Ja, ich bin sehr traurig darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme zwar aus Kiel, aus Norddeutschland, aber ich finde es schon recht bedauerlich für dieses Land. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, jetzt einen würdigen Nachfolger zu finden.
Betroffen wie die Menschen auf der Straße sind auch seine politischen Widersacher. Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein.
Ich war, wie Sie wahrscheinlich wissen, einer seiner erbittertsten und hartnäckigsten Gegner. Gleichwohl habe ich mich auch sogar in der Zeit unserer Feindschaft eines hochgradigen Respekts nie enthalten können und bin traurig, dass er weg ist, bin aber froh darüber, dass er sein Leben gut gelebt hat und so schnell weggegangen.